Herzlich willkommen zur dritten Folge von Neugierig. Mein Name ist Hans Hartkern und ich habe diesmal Gregor Ruttner in Baden besucht. Und wir haben ein bisschen über das Stück gesprochen, wie die Arbeit abläuft und was das Ganze überhaupt soll. Außerdem haben wir dann später noch ein bisschen über Theaterpädagogik gesprochen. Das wird dann auch in einer neuen Folge veröffentlicht
werden. Die Idee neu ist eigentlich entstanden im Sommer 2015. Das heißt, immer unsere Spieljahre gehen ja von September bis Ende Juni. Und dann im Juli, August überlegt man sich immer, was macht man im nächsten Jahr, was bietet man an. Und die Idee neu kam eigentlich, ist die entstanden durch die ganze Flüchtlingswelle, wie sie damals genannt wurde, zu sagen, okay, es passiert so viel Neues, wovor die Menschen augenscheinlich Angst haben, wenn man den Medien folgt. Und das war eigentlich die Idee hinter neu. Also was sind so Veränderungen, die wir gar nicht aufhalten können, auch wenn viele das versuchen wollen. Und das war eigentlich die Idee zum Stück neu. Und jetzt kam dann aber hinzu, dass neu, klingt ja sehr, sehr allgemein, dass wir dann eben unsere irische Kollegin, die Elish, noch bekommen haben für dieses Jahr und die auch etwas ganz Neues in die Gruppe bringt. Das war sozusagen die zweite Idee. Zu den Themen haben wir dann auch ein bisschen gearbeitet im September und dann stellte sich aber heraus, dass diese ganze Migrationsgeschichte, das ganze Flüchtlingsthema den Jugendlichen in der Gruppe eher, wie soll ich sagen, also sie haben es auch so ausgedrückt, auf die Nerven geht schon langsam, weil sie anscheinend in der Schule da auch hingedrillt werden.
Und ihr habt euch dann entschieden, das in eine andere Richtung zu drehen, weg von der Flüchtlingsthematik?
Ja, wir sind zusammengesessen im Oktober und haben eine Art Tech-Cloud erstellt in einem Brainstorming-Prozess. Also wir sind wirklich um ein großes Blatt Papier gesessen und haben einfach mal, jeder hat aufschreiben dürfen, was einem so einfällt. Und in dem Gespräch sind wir dann eben draufgekommen, dass das zwar ein Thema ist, das ihnen zum Begriff neu einfällt, aber das gar nicht so, so ein Herzensanliegen ist. Und unsere Arbeitsweise bei der Beyondic-Bühne heißt ja auch, wir wollen keine Themen aufzwingen, wir wollen die Themen aus der Sicht der Jugendlichen bearbeiten und sie das auch bearbeiten lassen. Und dann haben wir uns einem anderen Aspekt gewidmet, nämlich, und da kam dann gleichzeitig auch der Wunsch zu sagen, wir wollen etwas mit Text machen, das Thema neu im Sinne von, was ändert sich eigentlich im Theater, dann auf allgemein, was ändert sich in der Kunst. Und das ist so ein bisschen das, womit sie ja, ich will nicht sagen hadern, aber doch immer wieder gewisserweise zu kämpfen haben, wenn sie bei uns sind bei der Beyondic-Bühne, weil wir arbeiten immer mit den Mitteln der zeitgenössischen Kunst. Mhm. Das heißt, bei uns wird es keine klassische Shakespeare-Produktion geben auf der Bühne, sondern auch die wird immer sehr zeitgenössisch betrachtet, was einfach auch durch die Arbeitsweise vorgegeben ist. Wenn wir sagen, jeder kann seine eigene Biografie einbringen, seine eigenen Gedanken, seine eigenen Themen. Das heißt, es wurde sozusagen das Stück neu zu einem gewissen Metastück über die Arbeitsweise bei der Beyondic-Bühne.
Mhm. Alles klar, ich verstehe schon. Aber dieser Text, den ihr da als Grundlage habt, wie seid ihr auf den gekommen? Ist der von dir ausgegangen oder sind die Kinder damit gekommen? Oder die Jugendlichen?
Wir sind dann ausgeschert oder eigentlich habe ich damit begonnen. Sie sagen, wir wollen gerne was mit Text machen. Und dann habe ich eben so recherchiert in meinem Kopf, was fällt mir ganz spontan ein zu zeitgenössischer Kunst. Und da gibt es einen sehr interessanten Text von einem österreichischen Autor, der Gerald Lind heißt, der sozusagen...
Das ist der Grazer Autor, oder?
Genau, von dem wir letztes Mal gehört haben. Der sozusagen ein Buch, das nennt sich Zerstörung, ist vielleicht auch letztes Mal rausgekommen, einen Meta-Kommentar verfasst hat zu zeitgenössischen Literaturströmungen aus der Sicht eines Literaturwissenschaftlers. Und das war sozusagen...
Also der Gerald Lind ist Literaturwissenschaftler?
Ja, genau. Okay. Und das ist sozusagen das, was wir auf die Bühne bringen wollen, hat er in Buchform gebracht. Das heißt, er hat ein Meta-Buch über zeitgenössische Literatur gemacht und wir wollen ein Meta-Theaterstück über zeitgenössisches Drama machen. Und das war dann der Ausgangspunkt, wo ich einfach mal drei Seiten aus dem Buch mitgebracht habe und die Jugendlichen mal dazu gearbeitet haben und das als Inspiration genommen haben, dieses Zerstörung, was ja auch ein Zitat sozusagen auf Thomas Bernhards Schaffen ist. Und er ja auch, der Gerald Lind selbst, sehr offensiv dann auch drauf zugeht, auf dieses, wir haben es letztens gehört, ich scheiße auf Thomas Bernhard. Das heißt, er das auch gar nicht versteckt. Und von dem Text ausgehend haben wir uns dann weiterentwickelt. Das war sozusagen der eine Text.
Darf ich kurz zwischenfragen? Mhm. Also diese explizite Sprache, kommt die wirklich im Gerald Lind-Text vor oder haben das die Jugendlichen selber eingebracht? Also steht drinnen, ich scheiße auf Thomas Bernhard.
Es steht wortwörtlich so drinnen, okay. Was du sagst, explizite Sprache. Ich hab mir auch die letzte Folge angehört und habe gedacht, oje, oje, was müssen die Leute jetzt von uns denken? Ja, wir sagen da verantwortungsvolle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Naja gut, aber die sind ja alle über 16, oder?
Genau,
also, eben. Da ist Scheiße wahrscheinlich noch ein harmloses Wort, muss ich da ganz ehrlich sagen. Aus meiner Erfahrung ist das...
Ja, auch wenn die Eltern das manchmal nicht wahrhaben wollen. Aber du hast schon recht, wir sprechen da von einer ganz anderen Altersgruppe. Also natürlich mit unseren Volksschulkindern würden wir anders arbeiten. Aber da geht es eben darum, um dieses, was wird den Jugendlichen, und die sind ja sehr... Also alles, was sie in ihrer privaten Zeit sprechen, geht immer in Richtung Zentralmatura und so weiter. Mhm. Das heißt, dieses, was wird uns vorgegeben durch diesen Literaturkanon, was müssen wir gut finden und was müssen wir eigentlich schlecht finden?
Mhm. Darf ich ganz kurz?
Ja.
Bei der Zentralmatura, ich müsste das eigentlich wissen, weil ich bin Lehrer und so, aber das ist nicht mehr Thema, die Matura. Da gibt es wirklich einen Kanon und da wird vorgegeben, welche Bücher, ministeriell vorgegeben, diese Bücher sind zu lesen und zu kennen und zu können.
Ja, klar. Also unterscheidet sich jetzt eh nicht so sehr von dem, was... Es gibt ja auch diesen ungeschriebenen Kanon. Also wir werden beide im Gymnasium den Faust durchgemacht haben, die Räuber von Schiller.
Nein,
Räuber nicht?
Nein, also okay. Ich muss das noch sagen, ich habe nie mit der Oberstufe was zu tun, weil das gibt es in meinem Berufsfeld nicht. Aber ich habe immer den Eindruck gehabt, dass meine Deutschlehrer sich selbst entscheiden haben dürfen, was nehmen wir jetzt. Also ich habe zum Beispiel einen sehr langweiligen Deutschlehrer gehabt, der hat sich für Michael Kohlhaas entschieden. Mhm. Und ich habe das als sehr, sehr mühsam empfunden. Tut mir leid, also in Gottes Namen. Und jetzt wird es aber vom Ministerium vorgegeben, das sind die 20, 30, 50 Bücher, die wir bearbeiten dürfen. Und ihr dürft aus dem ausgehen.
Das ist zumindest der Eindruck, den mir die Jugendlichen immer wieder bestätigen. Zu sagen, wir müssen das... kennen, wir müssen das können, aber es interessiert uns nicht.
Okay.
Und auf der anderen Seite komme ich dann aber immer mit einem, ja, interessiert euch vielleicht für zeitgenössische Literatur, für zeitgenössische Theaterstücke, und bei manchen anderen, das interessiert uns auch nicht. Mhm. Dann sage ich immer, was ist denn das? Und dann sagen sie, naja, es geht um diese Schnittmenge, die uns eigentlich interessiert, dieses, es soll jetzt nicht zu abgehoben sein, es soll jetzt aber auch nicht zu klassisch sein.
Okay.
Und es gibt so mannigfaltige Interessensgebiete, gerade bei den 14- bis 18-Jährigen, wo es einfach darum geht, sozusagen überhaupt nichts vorschreiben, sondern das, was dich interessiert, mit dem sollst du dich beschäftigen können. Und das ist dann natürlich auch das, was wir bei der Biontech-Bühne rausnehmen können, weil wir an kein formelles Curriculum gebunden sind oder an irgendeinen Lehrplan, der abgeprüft wird. Das heißt, wenn die Gruppe zu mir kommt im Oktober und sagt, ja, du weißt, Gregor, politisch sind wir alle dieser Meinung, es ist wichtig und man sollte dem Asylthema Aufmerksamkeit schenken, aber in unserem Theaterstück wollen wir uns dieses Jahr eher mit Texten befassen. Mhm. Und dann sage ich, ist voll okay.
Ja, das ist vielleicht sogar erfrischend.
Genau.
okay. Wie entstehen denn dann die Dialoge? Also ihr habt jetzt den Text genommen und wer entscheidet, oder wahrscheinlich die Jugendlichen selber, aber wie entscheiden die, was sie sich herausnehmen? Gibt es dann irgendwie im Endeffekt einen roten Faden oder gibt es eine Handlung oder was kommt da?
Naja, der rote Faden, das ist ja das Leibthema der Jugendlichen, weil sie setzen das Vertrauen in mich, dass ich den roten Faden immer habe, immer weiß, und unterstelle mir manchmal, ich teile ihn mit ihnen nicht. Ich kann da jetzt, die hören ja auch zu, aufklären. Ich habe den roten Faden selbst noch nicht im Herbst, weil da experimentieren wir herum. Das heißt, ich bringe dieses Textstück mit. Es kann sein, dass da überhaupt nichts draus wird.
Ja.
Dann schmeiße ich es weg. Da muss ich es nicht in den roten Faden einbetten. Das heißt tatsächlich, das erste Semester, das heißt die erste Hälfte des Schaffensprozesses, ist immer noch ein Herumexperimentieren.
Okay.
Das heißt zu sagen, probieren wir das aus. Wenn es funktioniert, dann nehme ich mir als Theaterpädagoge das heraus, mache mir meine Notizen, merke es, manchmal filme ich die Szene noch ab. Und dann mache ich eine interne Gregor-Klausur um die Weihnachtszeit herum und sage, okay, das ist da, was kann man daraus machen, was fehlt jetzt noch? Und dann habe ich selbst den roten Faden.
Okay.
Und dann wird aber auch geteilt mit den Jugendlichen.
Nee.
Nur die Jugendlichen hätten gerne, dass ich am 1. September komme und sage, das wird unser roter Faden.
Mhm.
Ich weiß, ihr könnt da total kreativ und super Texte dazu schaffen und super Szenen. Und ihr wisst jetzt schon, das wird das Ende sein. Und da grenzt sich aber zu viel ein. Da wird viel gar nicht erst entstehen, wenn ich Ihnen jetzt schon verrate, das soll am Ende rauskommen. Und jetzt, um konkret zu deiner Frage zurückzukommen, ich bringe das Textstück mit, wir lesen es und ich weiß, in der Gruppe sind 12 Leute. Ja. Es sind 3 Seiten, die ich mitgebracht habe. Die 3 Seiten waren aber eingeteilt eigentlich in 4 Abschnitte. Das heißt, ich sage, okay, die 4 Abschnitte sind besser geeignet. Das heißt, ich sage, 4 Dreiergruppen bilden sich. Mhm. Und bildet euch jetzt nicht die Gruppen nach Freund in Freund, sondern wer interessiert sich für welches Viertel des Textes? Und so entsteht das eigentlich ganz schnell. Und dann gibt es diese, und in die haben wir ja letztes Mal reingehört, diese Vorbereitungszeit, wo sie Jugendlichen einfach ausschwirren in sämtliche Räume, die hier zur Verfügung stehen, auch an den Gang, in den Garderobenbereich, und einfach mal kurz den Text zu dritt nochmal lesen, ihre Stelle, und sagen, ja, dazu fällt mir das ein und dazu fällt mir das ein. Und das ist das wirklich Schöne, besonders auch mit dieser Gruppe zu arbeiten, weil sie schon so viel Beyond-the-Bühnen-Erfahrung hat, jahrelange.
Schambefreit, gell?
Weil denen kann ich geben einen Text aus einem Buch, der überhaupt nicht dafür gedacht war, ein Theaterstück zu werden, und trotzdem fällt ihnen ein, eine Szene daraus zu machen. Und klar, natürlich zitieren sie dann diesen Text auch, aber ihre Ideen, die sprießen ja durch diese Inspiration, und dann geht es viel mehr um das, was sie zeigen auf der Bühne, als das, was im Text vorkommt.
Inwiefern unterscheiden sich die Jugendlichen von Profischauspielern? Also jetzt dieses spezielle Ensemble. Gibt es überhaupt noch einen Unterschied? Das ist jetzt eine Möglichkeit, um jetzt anständige Punkte zu sammeln.
Technisch maße ich mir da jetzt kein Urteil an, weil ich begleite die Gruppe, oder sie begleitet mich seit vielen Jahren. Das heißt, ich kann das auch gar nicht wirklich so beurteilen. Klar, was den Profi unterscheidet, ist die deutliche Sprache, die Bühnensprache, das Bühnendeutsch. Was aber tatsächlich ein, zwei in der Gruppe sich selbst angeeignet haben, durch auch diverse Workshops, die sie außerhalb der Bionic-Bühne besuchen. Also da bin ich selbst dann immer ganz überrascht, wie ausgewechselt sind, wenn sie spielen. Das ist aber bei uns gar nicht verlangt. Wenn wir sagen, wir würden einen Bühnendeutsch-Kurs machen an einem Wochenende, dem müsst ihr jetzt teilnehmen, sonst dürft ihr nicht mehr mit 16 oder älter teilnehmen, dann wäre das auch am Ziel vorbei.
Okay, natürlich.
Ja. Was sie aber ganz konkret unterscheidet, ist eben dieses selbst kreieren und dann auch bei den Ideen bleiben. Das heißt, klar, auch Profis kriegen zuerst den Text und der Regisseur sagt, zeig mal, was dir einfällt, weil er will ja sehen, was bringt die Schauspielerin, der Schauspieler da rein. Aber dann beginnt schon der Regisseur zu sagen, mach das ein bisschen anders und mach das dort vorne und so weiter. Ich sage das auch zu den Jugendlichen, aber in einem anderen Maß. Ich würde niemals sagen, das ist Schwachsinn, was du da jetzt gezeigt hast. Ich stelle mir die Szene nicht am Balkon vor, sondern die spielt unten im Vorgarten. Und dabei pflanzt du gerade irgendwelche Samen ein, weil es ist heute der erste Frühlingssonnenschein. Und die Person sagt, was heißt Frühlingssonnenschein? Ich habe mir das vorgestellt am Abend, die Szene. Das heißt, sowas würde ich gar nicht machen. Wenn die Jugendlichen in dieser Gruppe sagen, wir stellen uns diese Szene am Abend am Balkon vor, dann ist vielleicht das Höchste, was ich frage, wie kommt es eigentlich auf die Idee?
Okay. Also der Hierarchieprozess ist ganz anderer. Also
richtig,
das
Verhältnis untereinander. Genau, es geht also darum, Sie haben die Idee und dann kann ich Sie unterstützen, die Idee so gut wie möglich umzusetzen, zur Perfektion zu bringen. Das ist dann sozusagen der Anspruch. Aber nicht zu sagen, ich setze meine Ideen da um und dann sind wir auch wieder bei diesem roten Faden. Klar, selbst wenn ich den roten Faden schon im September hätte, würde es mir nichts bringen, den zu teilen mit der Gruppe, weil ab dann kann die Gruppe sich ja nicht mehr einbringen.
Du würdest sie dann einschränken.
Richtig.
Was mich noch interessieren wird, wie funktionieren denn die Entscheidungsprozesse in der Gruppe? Also ich gehe jetzt schon einmal davon aus, dass die Jugendlichen gleichzeitig reden alle und du dann halt versuchst zuzuhören, aber irgendwann muss sich das doch herauskristallisieren. Gibt es da jetzt schon herausgebildete Formen von Hierarchien oder ist das liquid?
Komplett antihierarchisch ist es natürlich nicht. Sie wissen ganz genau, im Ende entscheidet dann doch ich, wenn es um irgendetwas geht, wo wo ich sage, das müsste man jetzt glauben, das funktioniert auf der Bühne einfach nicht. Oder wenn sie sagen, da könnte man das und das technisch machen und ich sage, ja, aber das würde uns 3.000 Euro kosten, ist nicht drinnen. Das sind also Sachen, wo ich bremse. Aber sehr wohl, letztes Jahr haben wir ein Stück gemacht, da waren die Szenen da und von meiner Warte aus habe ich gesagt, das passt, das ist ein super Theaterstück. Und sie haben gesagt, nein, die Leute würden das nicht verstehen, wir haben uns folgende Szene überlegt. Und dann sage ich, wann habt ihr euch die überlegt? Ja, wir haben uns gestern getroffen am Abend und haben das vorbereitet. Sage ich, aha, super, großartig, spielen Sie mir das vor. Und haben mich völlig überzeugt. Ich habe gesagt, okay, passt, die Szene kann man an der Stelle im Stück einbauen, dann ist das auch fließend und fügt sich auch super in die Dramaturgie des Stückes ein. Und dann haben sie gesagt, ja, das passt, super. Das heißt, auch sowas passiert. Aber im Endeffekt ist es ein Gruppenprozess die ganze Zeit. Es ist einfach fließend. Und wenn dann sowas kommt wie, wir wollen lieber etwas mit Text machen, ja, dann arbeiten wir im nächsten Monat mit Text, auch wenn das von mir gar nicht geplant war.
Okay, also du bist da sehr flexibel. Gibt es noch was zum Stück, was du uns erzählen willst?
Zum Stück, ja, also roter Faden hin oder her. Fertig sind wir noch nicht. Es ist jetzt März, wo wir aufnehmen, Ende März. Und die Premiere findet Ende Mai statt, also in ziemlich genau 8 Wochen. Wir treffen uns, und das ist so in der Regel auch immer 2 Monate vor der Premiere, dann in dieser Woche für einen kompletten Probetag. Das heißt, da wird nochmal geschaut, was haben wir, wie fügt sich das ein. Es wird erstmals mit den Kostümen, mit den Requisiten gearbeitet. Und ab dann kann ich sagen, okay, jetzt weiß ich, so wird das Stück. Das heißt, im Moment sind wir in dieser Experimentierphase noch nicht ganz abgeschlossen. Das heißt, ich sage zwar, das ist zwar eher dem ersten Semester vorbehalten, aber natürlich, dann weiß man, in welche Richtung es geht. Mhm. Aber dann weiß man noch nicht, wie konkret es umgesetzt wird. Das heißt, das ist die Phase, in die wir uns als nächstes bewegen werden.
Okay. Sind eigentlich immer Requisiten dabei? Also ich meine jetzt dann natürlich, ein Sessel ist meistens auf einer Bühne, also eine ganze leere Bühne habe ich auch noch nie gesehen, aber ich meine jetzt dann, es ist wahrscheinlich zwischen leerer Bühne und Mantel- und Degenstück, aber wo siedelt sich dieses Ensemble am ehesten an?
Das ist auch immer eine Altersfrage. Man, je jünger die Teilnehmenden sind, umso mehr muss man ihnen zum Anhalten geben. Das heißt, bei den Jüngeren, dann wird auch oft mit einer Kinderbuchgeschichte, die sie kennen, angefangen zu arbeiten. Oder wir sagen.
Also da kommt dann die Pippi Langstrumpf vor, den man eigentlich da jetzt schon erwartet hätte.
Kann passieren, ja. Okay. Pippi Langstrumpf hatten wir tatsächlich noch nie, aber Astrid Lindgren natürlich immer ein Thema. Also dieses Jahr haben wir ein Stück, wo sie zu den Kindern aus Bullerbü etwas erarbeiten.
Cool.
Oder ich habe einmal ein Stück gemacht zum Michel aus Lönneberger. Aber lustig, dass du die Pippi Langstrumpf ansprichst, die hatten wir tatsächlich noch nie. Aber je jünger sie sind, umso weniger Erfahrung sie haben, umso mehr muss man ihnen zum Anhalten geben. Das kann jetzt entweder eine Geschichte sein, die sie kennen. Das kann aber auf der anderen Seite sein, ganz explizite Kostüme oder Requisiten, die sie schon die ganze Zeit begleiten. Ich habe einmal ein Stück gemacht mit 12-Jährigen zu Emil und die Detektive. Und ja, klar haben wir da zum Buch gearbeitet. Aber was ganz wichtig war, die Gruppe hat ab Beginn wirklich mit Kostümen gearbeitet. Das heißt, sie haben diese langen Mäntel angezogen, so typische Hüte, wie das halt in den 1920er Jahren, wie man sich das so vorstellt in Berlin. Wir haben auch ein bisschen Berlin-Recherche gemacht. Wie sah das aus vor knapp 100 Jahren dort? Das hat denen immens geholfen. Jetzt sind wir da bei einer Altersgruppe, wo wir sagen, es ist schon relativ abstrakt. Ja, sie arbeiten zum Thema zeitgenössische Kunst.
Also schwarze Rollkragenpullover.
Schwarz ist schon ein guter Tipp. Ich möchte da jetzt noch gar nicht zu viel verraten, okay, weil wir haben uns was sehr Tolles, Optisches überlegt, was wir aber tatsächlich auch erst diese Woche bei dem Probetag ausprobieren werden.
Nein, du nicht spoilern.
Ich hoffe, es funktioniert und dann sieht man das bei der Premiere, was da Requisiten und kostümmäßig so aufgefahren wird.
Gut.
Es wird opulent.
Na fein.